Hörenswertes, Ihr Podcast vom Bistum Erfurt
und der Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität Erfurt.
Liebe Hörerinnen und Hörer, wir wünschen Ihnen zunächst frohe und gesegnete Weihnachten. Heute am 26. Dezember mit einem Podcast, der die Grenzen unserer Diözese ein wenig sprengt, weil er in die Weltkirche und in die Welt hinausschaut. Und so wollen wir Ihnen die Welt in Ihr Wohnzimmer bringen. Am heutigen Gebetstag für verfolgte Christen soll es auch in unserem Gespräch um das Thema verfolgte Christen gehen. Dazu begrüße ich ganz herzlich Theresa Dreis. Sie ist katholische Theologin und leitet seit circa einem Jahr bei Missio in Aachen das Team Menschenrechte und Religionsfreiheit. Liebe Theresa, herzlich willkommen.
Dankeschön.
Ich bin Eileen Plachter von Missio in Erfurt. Liebe Theresa, was hat dich denn bewegt, in diesem Bereich zu arbeiten, beziehungsweise was macht man im Team Menschenrechte und Religionsfreiheit?
Ja, ich bin tatsächlich damals über ein Praktikum in meinem Studium zu Missio gekommen und fand immer schon eigentlich diesen Zusammenhang zwischen Religion, Politik und Gesellschaft super interessant, also weil das ja sehr, sehr eng verwoben ist. Und habe dann festgestellt, dass Religionsfreiheit auch wirklich ein Herzensanliegen von mir ist, weil sie eben in der heutigen Zeit, weil das eben auch immer mehr unter Druck gerät. Und ich das eben sehr, sehr schön finde, dass man sich hier bei Missio in dem Team Menschenrechte und Religionsfreiheit eben auch ganz praktisch dafür einsetzen kann und ich auch wirklich das Gefühl habe, dass wir mit unserer Arbeit was bewirken können.
Wie zum Beispiel heute am Gebetstag für verfolgte Christen, dem 26.12. Was ist denn der Gebetstag für verfolgte Christen und warum gibt es ihn?
Das ist ein Gedenktag der katholischen Kirche in Deutschland. Den hat die Bischofskonferenz ins Leben gerufen. Und da wird eben den Christinnen und Christen weltweit gedacht, die aufgrund ihres Glaubens in Bedrängnis sind, Diskriminierung erfahren oder eben verfolgt werden. Und begangen wird dieser Tag am zweiten Weihnachtstag, also heute am Festtag des heiligen Stephanus, der ja eben als erster Märtyrer der Kirche verehrt wird. Von daher passt das thematisch gut, da dann den bedrängten Geschwistern im Glauben zu gedenken.
Theresa, was bedeutet denn Christenverfolgung genau? Und wo zieht man die Grenze zwischen Diskriminierung und tatsächlicher Verfolgung?
Ja, das ist gar nicht so einfach zu sagen, also weil man das gar nicht immer so gut abgrenzen kann. Es gibt eben auch einen relativ breiten Graubereich dazwischen. Aber man kann schon sagen, dass Verfolgung die gezielte und andauernde Bedrohung ist aufgrund der Religionszugehörigkeit. Und dass bei Diskriminierung eher um Einzelfälle geht. Also dass es dann Menschen werden verspottet, sie werden sozial ausgegrenzt oder erfahren im alltäglichen Leben eben Benachteiligungen. Aber da hat man weniger diese gezielte Gewaltanwendung auch von Seiten der Regierung aus. Aber wie gesagt, die Übergänge sind fließend und man kann das gar nicht immer so genau abstecken.
Und wie relevant ist denn das Thema Christenverfolgung heute?
Leider sehr relevant und es wird auch immer relevanter. Also in sehr, sehr vielen Ländern ist die Religionsfreiheit stark eingeschränkt. Und auch Christinnen und Christen erleben eben Gewalt, Ausgrenzung oder auch Unterdrückung von Seiten des Staates und der Regierungen. Mir ist es auch immer noch wichtig zu sagen, dass eben nicht nur Christinnen und Christen betroffen sind, sondern eben auch Menschen anderer Religionsgemeinschaften. Und gerade jetzt im Zuge des aktuellen Weltgeschehens mit Kriegen, Konflikten, Regierungen, die irgendwie immer repressiver vorgehen, wird die Religionsfreiheit eben immer stärker eingeschränkt. Und deswegen ist auch das Thema Christenverfolgung leider hochaktuell.
Du sprachst jetzt auch schon von Konflikten und Kriegen. Wie genau dürfen wir uns das vorstellen? Welche Strukturen und Faktoren führen denn dazu, dass religiöse Minderheiten, darunter auch Christen und Christinnen, zur Zielscheibe werden?
Genau, also ein Faktor sind auf jeden Fall instabile Regierungen. Das sind quasi Staaten, wo sich überhaupt keine stabile Regierung etabliert, also die zum Beispiel dann von Militärregimen geleitet werden oder wo es eben auch gar keine Rechtsstaatlichkeit gibt. Da können eben religiöse Minderheiten sehr, sehr leicht angegriffen und unterdrückt werden, ohne dass es da eine gesetzliche Grundlage gibt, aufgrund derer, die sich eben dagegen wehren könnten. Es gibt auch leider immer mehr autoritäre und totalitäre Regime. Also das sind eben dann Regierungen, die eine totale politische Kontrolle anstreben und alle, die dann eben nicht dem Mainstream, sage ich jetzt mal, folgen oder eben auch Religionsgemeinschaften, die ja im Endeffekt unabhängig sind, stellen dann natürlich oft per se schon mal eine Gefahr dar und werden als potenziell gefährlich betrachtet. Ein weiterer Faktor ist zum Beispiel religiöser Nationalismus. Das sehen wir eben unter anderem in Indien, wo die nationale Identität eben mit einer Religion verschmilzt, sodass alle, die nicht dieser Religion angehören, dann eben auch als nicht zugehörig angesehen werden und angefeindet werden können. Und was leider auch eine große Rolle spielt, sind eben Radikalisierung und auch religiöser Extremismus, dass eben eine Religion gezielt benutzt wird, um eben Macht aufzubauen. Da werden dann auch häufig Feindbilder aufgebaut und die Religion wird dann eben politisch instrumentalisiert. Das ist durchaus auch eine große Gefahr für die Religionsfreiheit. Mhm.
Du hast gesagt, Länder, in denen es keine Rechtsstaatlichkeit gibt oder in denen es Militärregierungen gibt oder Christen in der Minderheit sind. Mhm. Du hast schon Indien als ein Beispiel genannt für religiösen Nationalismus. In welchen Ländern sind denn Christinnen und Christen heute besonders gefährdet und warum?
Genau, ich kann mal 2, 3 Beispiele geben, das ohne jetzt Anspruch auf Vollständigkeit natürlich. Wir sehen das zum Beispiel ganz stark in Nigeria. Da werden Christinnen und Christen häufig Opfer von islamistischer Gewalt durch Gruppen wie zum Beispiel Boko Haram oder auch andere militante Gruppierungen. Christinnen und Christen werden eben sozial und rechtlich diskriminiert und können ihren Glauben nicht frei leben. Wir sehen das zum Beispiel in China. Da haben wir eben eine autoritäre Regierung, die eine ganz, ganz strenge staatliche Überwachung hat, wo es dann eben auch ganz gezielt zur Verfolgung einzelner Personen kommt. Kirchen werden geschlossen, Geistliche werden festgenommen, ganz viele Kameras sind installiert. Also da hat man wirklich ja eigentlich einen totalen Überwachungsstaat und Christinnen und Christen geraten da eben sehr, sehr stark unter Druck. Und dann, um nochmal auf Indien kurz einzugehen, da gibt es eben unter anderem Antikonversionsgesetze und eben auch diese ganz, ganz starke nationalistische Bewegung. Also dass im Endeffekt, da es da immer heißt, okay, du bist nur ein guter Inder oder eine gute Inderin, wenn du eben dem Hinduismus angehörst. Und dann wird es natürlich für Christinnen und Christen auch wieder schwierig und die werden dann eben auch in der Gesellschaft teilweise sehr, sehr stark ausgegrenzt. Mhm. Und wir haben tatsächlich von Missio eben auch eine Weltkarte erstellt auf unserer Website, wo man sich mal durchklicken kann, wo wir die Einschränkungen in einzelnen Ländern noch mal ein bisschen genauer darstellen. Also da kann man sehen, wie stark eben ja Christinnen und Christen wirklich in einzelnen Ländern gefährdet sind.
Ach so, das ist ja interessant, sich mal vor Augen zu führen. Das werde ich im Anhang mit verlinken. Und da würde mich natürlich interessieren, wenn du von anderen Ländern sprichst, ist denn Christenverfolgung eigentlich auch ein Thema innerhalb von Deutschland?
Nein, also in Deutschland können wir definitiv nicht von einer Christenverfolgung sprechen. Wie ich ja schon am Anfang gesagt habe, es gibt Abstufungen. Es gibt sowas wie soziale Ausgrenzung, Diskriminierung und Verfolgung ist eben wirklich die höchste Stufe oder die schwerste Form der Einschränkung. Und in Deutschland gibt es eben diese Verfolgung nicht. Also Christinnen und Christen können hier ihren Glauben frei leben. Was es schon gibt, sind eben Fälle von Diskriminierung, von sozialem Druck oder dass es eben zum Beispiel auch an Vandalismus von Kirchengebäuden gibt. Aber man kann eben nicht von einer systematischen Verfolgung sprechen. Also das sind wirklich eher Einzelfälle.
Mhm. Dennoch gibt es vielleicht eine Frage, die vielleicht auch den oder die ein oder andere Interessierte umtreibt, nämlich wie ist damit umzugehen, dass das Thema von rechts vereinnahmt wird?
Ja, das beobachten wir leider immer häufiger. Ich würde sagen, ganz, ganz wichtig ist, eben solchen Pauschalisierungen vorzubeugen, die da häufig verwendet werden. Man muss sich eben klar machen, dass Verfolgung aus komplexen Faktoren entsteht. Also es gibt natürlich einerseits kann Verfolgung einer Religionsgemeinschaft aufgrund der Religion an sich stattfinden. Es können aber genauso gut soziale Gründe oder politische Hintergründe irgendwie motivierend sein. Und genau, wie gesagt, Pauschalisierungen sind zu vermeiden. Also man kann jetzt, es gibt ja oft dieses Narrativ zum Beispiel, dass jetzt der Islam das Feindbild ist. Sowas sollte man auf alle Fälle vermeiden. Da muss man eben immer ganz genau differenzieren, was sind da jetzt die Hintergründe. Genau, und man muss natürlich auch sachlich fundiert über dieses Thema trotzdem sprechen. Also das Thema zu vermeiden ist jetzt natürlich auch nicht gut, weil man das Feld eben dann auch nicht den politisch Rechten überlassen sollte. Also den Diskurs eben sachlich fundiert führen ist sehr, sehr wichtig. Und was auch noch in dem Zuge hilfreich ist, dass man die Solidarität über Religionsgrenzen hinweg so ein bisschen betont, um eben Exklusivnarrative zu vermeiden, damit eben auch deutlich wird, es sind nicht nur Christinnen und Christen betroffen, sondern es betrifft ganz viele Angehörige verschiedener Religionsgemeinschaften. Genau, dass das eben nicht exklusiv vereinnahmt wird.
Ja, also der Bereich, den du verantwortest, heißt ja auch Religionsfreiheit allgemein, nicht nur Freiheit, den christlichen Glauben leben und ausführen zu können. Kann denn und wie kann denn interreligiöse Zusammenarbeit zur Verbesserung der Lage beitragen?
Genau, also man kann schon feststellen, dass es da, wo Religionsgemeinschaften tatsächlich intensiv zusammenarbeiten und sich eben für Religionsfreiheit und Menschenrechte einsetzen, dass es da schwieriger ist für Staaten oder auch für andere Gruppierungen, die irgendwie Macht an sich ziehen wollen, dass es dann eben für die schwieriger wird, einzelne Religionsgemeinschaften lokal zu unterdrücken, wenn man eben eine große gemeinschaftliche Basis irgendwie geschaffen hat und man dann eben auch mehr Einfluss hat. Was auch immer gut ist, sind interreligiöse gemeinsame Stellungnahmen. Man setzt sich gemeinsam für Religionsfreiheit ein. Man besucht zum Beispiel zusammen politische Entscheidungsträger und verstärkt ebenso auch die Stimmen der Minderheiten. Und kann dann eben zum Beispiel auch Radikalisierung vorbeugen im besten Fall. Mhm.
Dein Team, ihr im Team Menschenrechte, Religionsfreiheit, habt sicherlich auch viele Ideen, was man von Missio aus noch machen kann. Vielleicht kannst du uns einige davon vorstellen zur Frage, was tut Missio in Zusammenhang mit dem Thema verfolgte Christen?
Genau, also zum einen fördert Missio natürlich ganz klassisch Projekte in Ländern, in denen Christinnen und Christen auch bedrängt sind. Wir leisten zum Beispiel Sicherheits- und Nothilfe oder Wiederaufbau kirchlicher Zentren, wenn die irgendwie zerstört wurden. Und ganz viele pastorale Projekte, das ist natürlich der eine Pfeiler. Und konkret jetzt in meinem Team Menschenrechte und Religionsfreiheit ist uns sehr wichtig, Solidarität auszudrücken, dass wir eben den Christinnen und Christen sagen wollen, ihr seid nicht alleine, wir denken an euch, wir sind eine Weltkirche, wir sind miteinander verbunden. Und genau, die Erfahrung zeigt auch, dass dieses Verbundensein im Gebet und dieses Denken an die Glaubensgeschwister eigentlich auch dann immer sehr, sehr hilfreich empfunden wird. Genau, um ganz konkret zu werden, wir haben zum Beispiel jetzt eine E-Mail-Aktion gestartet unter dem Titel Sichere Weihnachten für Nigerias Christen. Da wurden, ich hatte ja Nigeria vorhin schon erwähnt, es kommt leider immer wieder zu Übergriffen auf Christinnen und Christen. Jetzt erst vor kurzem wurden sehr, sehr viele Schülerinnen und Schüler einer Schule entführt. Da sind jetzt schon einige wieder freigekommen, aber noch nicht alle. Und da haben wir jetzt eine E-Mail-Aktion gestartet, wo man eine E-Mail an den nigerianischen Präsidenten schicken kann mit der Aufforderung, dass er eben für Sicherheit sorgen soll, dass die Christen friedliche Weihnachten feiern können in Nigeria und dass eben auch alle entführten Schülerinnen und Schüler wieder freikommen.
Ah. Gibt es weitere Aktionen oder fahrt ihr manchmal auch in die Länder oder seid ihr da mit den Partnern auch ganz persönlich vernetzt?
Ja, wir sind auf jeden Fall persönlich mit den Partnern vernetzt. Das ist natürlich auch immer super, wenn man eine Stimme vor Ort hat, die die Lage dann nochmal einschätzen können. Und wenn wir eben auch hören, wie ist denn die Lage tatsächlich vor Ort, weil manchmal eben, was man aus den Medien und so weiter mitbekommt, ja, es ist immer besser eben, das nochmal eine Einschätzung vor Ort zu haben. Und wir machen auch Reisen. Also wir hatten in den vergangenen Jahren relativ viel zu Pakistan gemacht. Und dann war eben auch eine Delegation von Missio in Pakistan tatsächlich vor Ort. Da kam es eben in Jaranwala in Pakistan, wurde ein ganzes christliches Viertel zerstört. Und die Delegation von Missio hat sich eben dieses zerstörte Viertel angeguckt und war auch tatsächlich mit Betroffenen im Gespräch. Und da wurden eben ganz bewegende Geschichten dann auch mitgebracht. Und genau, da hat sich eben auch nochmal gezeigt, wie viel das auch wirklich ausmachen kann, wenn man auch Präsenz vor Ort zeigt und die Menschen eben auch wissen, hier, wir interessieren uns für deren Schicksal.
Ich kann mich an eine Herzaktion erinnern zum Thema Burkina Faso. Kannst du dazu noch was sagen?
Ja, genau. Die läuft tatsächlich noch. Wird jetzt Anfang des neuen Jahres dann abgeschlossen. Da ging es uns eben auch darum, Solidarität mit den Menschen in Burkina Faso auszudrücken. In Burkina Faso ist ja die Lage auch schlimm. Es kommt eben zu islamistischer Gewalt. Menschen müssen fliehen. Es gibt in Burkina Faso wahnsinnig viele Binnenvertriebene. Auch Christinnen und Christen sind eben stark unter Druck. Und dann haben wir eine Aktion vorbereitet, wo man eben ein Herz mit Wünschen beschriften kann, dass wir dann im Anschluss an die Menschen in Burkina Faso schicken, um eben genau die Wünsche und Gebete zu den Menschen vor Ort zu bringen.
Ja. Sehr schön. Das erinnert mich auch so ein bisschen daran, wenn die Partner und Partnerinnen immer sagen, unterstützt uns nicht nur finanziell, betet auch für uns. Und ich finde, das ist auch so eine schöne Sache jetzt in der Advents- und Weihnachtszeit oder in jetzt in der vorstehenden Weihnachtszeit. Wir kommen ja jetzt schon zum Abschluss unseres Gespräches. Aber wenn es Menschen im Bistum Erfurt gibt, die sich an euren Aktionen beteiligen wollen, was können sie auch von hier aus tun?
Genau, also einerseits natürlich zum Beispiel bei unseren Mitmachaktionen sich beteiligen. Das freut uns immer. Wir haben aber tatsächlich auch zwei Angebote, die man ganz praktisch ausleihen kann. Zum einen haben wir eine Ausstellung zum Thema Religionsfreiheit unter Druck, Christen in Gefahr. Das ist so eine Roll-up-Ausstellung mit eben Informationen zum Thema Religionsfreiheit und ja auch Christenverfolgung. Die kann man ausleihen und kann die dann zum Beispiel auch in Gemeinden aufstellen. Und jemand von Missio kann theoretisch auch mitkommen, noch einen kleinen Vortrag zum Thema Religionsfreiheit halten. Genau, das ist das eine. Und was wir auch noch haben, ist ein Theaterprojekt. Da arbeiten wir eng zusammen mit einer Theaterpädagogin, die uns das konzipiert hat. Dieses Theaterprojekt ist auch kostenfrei. Das richtet sich vor allem an Schulen, wo das dann eben eingesetzt werden kann, im Rahmen von Projektwochen eigentlich meistens. Also das ist dann schon gut, wenn man das über 3-4 Tage bearbeiten kann. Und da setzen sich eben Schülerinnen und Schüler ganz praktisch mit dem Thema Religionsfreiheit auseinander. So ein bisschen unter dem Blickwinkel, was bedeutet das für mich? Wie frei bin ich eigentlich? Und am Ende resultiert das dann eben in einer Theateraufführung, die dann auch öffentlich sein kann. Also da können dann eben auch Familien, Bekannte kommen, Menschen aus der Umgebung. Wir von Missio sind dann auch da. Genau. Und dann gibt es eben ein schönes Theaterstück zum Thema Religionsfreiheit.
Ja, danke schön. Vielleicht das nochmal als einen schönen Abschluss auch. Falls es Interesse gibt, verlinke ich das mit. Theresa, was wünschst du denn zum Ende dieses Podcasts den Menschen in Nigeria, in Burkina Faso, in Pakistan und in Indien?
Vor allem Hoffnung, auch in schwierigen Zeiten, Zuversicht und vor allem hoffentlich friedliche Weihnachten.
Dankeschön. Frohe Weihnachten wünschen wir auch dir und frohe und gesegnete Weihnachten wünschen wir auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer. Ihre Eileen Plachter von Missio.
Sie hörten Hörenswertes, Ihr Podcast vom Bistum Erfurt
und der Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität Erfurt.